Das, was wir dort häufig nicht sehen, ne? Der mit dem Himmelswagen, ja, genau.
Dass die Volk vielleicht dachte, ja, das ist doch der, der heute zurückkommt, weil er kommt ja auch noch.
Ja, du meinst jetzt den Hinweis, warum sie ihn erwartet haben, beispielsweise in dem Johannes.
Ja.
Das wird von manchen Juden als Anlass genommen, gesagt, der ist nicht wirklich gestorben, sondern der ist leidlich entrückt worden, so kann er zurückkommen. Ja, das ist ein Argument. Richtig. Ja. Genau.
Der ist zwar als Erlöser gekommen, aber nicht tatsächlich noch als Richter, der kommt ja erst noch.
Ganz genau.
Ganz
genau. Wobei auch die Ausleger sich nicht einig sind, ob tatsächlich am Ende der Zeiten Elia wirklich leibhaftig kommt. Manche sagen, das sei eben auch nur ein Bild, damit ist gemeint, so ein Prophet wie Elia oder einer, der das Volk nochmal vor die Entscheidung stellt, der wird am Ende kommen. Weil wir haben ja Hinweise in der Bibel, die sagen, es gibt kein Rückwerk mehr aus dem, wenn das Leben auf der Erde beseitigt ist, dann gibt es kein Zurück mehr. Wie, es ist dem, ja, aber er ist ja auch nicht mehr auf der Erde. Er lebt ja jetzt nicht 200 Jahre oder 300 Jahre im Himmel. Er hat keinen leiblichen Tod. Das ist so, wie du verwandelt werden wirst, wenn Jesus wiederkommt. Wir werden ihm entgegengerückt, werden verwandelt in einem Augenblick. So ähnlich ist das bei dem Elia. Der ist ja auch nicht mehr mit leibhaftem Körper. Der würde ja schon lange verwest sein. Der kann ja auch nicht länger leben. Das heißt nur, er hat den irdischen Tod nicht gespürt, ist direkt in den Himmel hineingekommen. Was aber nicht heißt, dass er da jetzt auf der Wartebank sitzt und zuschaut und dann nach 1000 Jahren wiederkommt. Also so, denke ich, ist das nicht gemeint. Sondern jetzt einfach gemeint, Gott hat ihn nicht den irdischen Tod spüren lassen, so wie er das uns nicht spüren lässt, wenn wir zu dem Zeitpunkt seiner Wiederkunft leben. Aber wenn wir dann einmal natürlich, ja klar.
Wenn der Jesus
tatsächlich nicht nochmal
zurückkommt, dann
ich will das auch gar nicht leugnen. Ich will jetzt nur sagen, es gibt Theologen, die das so sehen. Und man kann das nicht unbedingt von der Hand weisen. Es könnte sein, dass dort ein Prophet ist, der so ähnlich auftritt wie Elia. Es könnte auch sein, dass er leibhaftig erscheint. Das könnten wir vergleichen mit dem Mose beispielsweise, bei dem Berg der Verklärung erscheint. Der erscheint aber nicht im menschlichen Körper, sondern im Verklärungskörper. Das heißt, auch die leuchten da und erscheinen da. Das heißt, das ist nicht mehr der irdische. Und den hat Elia auch nicht mehr. Er ist jetzt auch verwandelt. Das kann man nicht mehr zurückverwandeln. Also er lebt nicht mehr dann als Mensch, sondern in seinem Herrlichkeitskörper, wie den Jesus ja auch nach einer Zeit bekommen hat. Aber theoretisch wäre das natürlich auch möglich, so wie beim Berg der Verklärung. Ich wollte nur sagen, es gibt manche Theologen, die sagen, ja, das sei nur Symbole zu verstehen.
Aber
nicht,
ich kann ja nur, dass das Volk nah dran war, zu sagen, jetzt könnte
ja
sein, weil es
ja
so geschrieben
ist. Genau,
der,
ja, ja.
Gott der Juden kommt, wird Elia kommen und die waren ja nicht nah dran.
Richtig, genau.
Mhm.
Und wir haben ja auch die Prophetie gelesen, da steht, er wird in der Kraft Elias auftreten. Also das sagt ja sogar Gott. Also das heißt, hier ist diese Verbindung von Gott selbst hergestellt. Nur wird nicht mehr gesagt, leibhaftig Elia, sondern in der Kraft Elias. Ja. 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 Vielleicht heben wir uns die Frage noch auf. Wir werden nämlich wahrscheinlich morgen dazu kommen, zu der Predigt des Johannes des Täufers in Kapitel 3. Und da können wir dann diesen Vergleich mit hineinnehmen, weil da sehen wir dann auch, was im Vergleich dazu bei Lukas steht. Und dann können wir die Unterschiede raussehen. Ja. Aber generell möchte ich daran festhalten, zumindest an der Stelle, die wir hier gelesen haben, wird der Unterschied gemacht, Vergebung der Sünde, nicht durch Johannes, sondern durch den er ankündigt.
Ja, viele sind gerne hier drauf, zu Vergebung der Sünde.
Genau. Deshalb kommen wir darauf noch, wenn er predigt, und sehen dann, was sagt Lukas dazu, denn ich glaube, dass die Stelle in Lukas das ein bisschen deutlicher macht, was in Markus auch gemeint ist damit.
Okay.
Ja. Dann hast du noch eine zweite Frage, glaube ich.
Das war
die. Ach, das war die. Ach so, okay. Ja, sind sonst noch Fragen aufgetaucht? Wenn nicht, dann gehen wir direkt gleich weiter. Ich gebe euch Zeit, wir brauchen diesmal nicht so lange wie das letzte Mal. Vielleicht kann jemand mit hochkommen und wir holen ein paar Wörterbücher und sowas hier runter. Denn ihr werdet dann parallel in den Wörterbüchern nachschlagen. Also ich gebe dann jedem mal den Auftrag, einen Begriff, den ich euch sage, den sollt ihr in verschiedenen Wörterbüchern nachschlagen und uns hinterher mal so ein Summarium davon geben, so eine Zusammenfassung, was sagt dieser Begriff. Jeder bekommt einen anderen, damit das nicht das Gleiche ist. Und dann haben wir viele Bücher auf dem Haufen und dann geht der eine erst zu dem und ich gebe euch eine kleine Einführung. Vielleicht holen wir erst die Kommentare, dann nenne ich euch die Stelle und dann werdet ihr dann nachschlagen können. Wäre ganz nett, wenn einer mitkommt und mir beim Tragen hilft, so von den Wörterbüchern und so. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten, denen nachzugehen. Eine relativ einfache ist, was ich jedem empfehlen würde, das noch nicht hat, ist so ein Bibellexikon. Hier habe ich mal zwei Bände eines Bibellexikons. Bibellexikon heißt ja, dass lediglich Begriffe aus der Bibel erklärt werden. Da wird versucht, einen Überblick zu geben an allen Stellen, an denen das vorkommt. Das sind Namen, das sind historische Orte, das sind Bräuche, aber auch einzelne Begriffe wie Freude, Friede, die werden dann näher systematisch erklärt. Also, der einfachste Weg sind solche Bibellexika. Das ist eines, eben dieses, das große Bibellexikon im R. Brockhaus Verlag, gibt es ja jetzt auch in kleinen Sonderauflage, nicht mehr drei dicke Bände, sondern so fünf kleine, glaube ich. Dann sehr bekannt ist ja dieses hier, wahrscheinlich das bekannteste Bibellexikon, Lexikon zur Bibel in, ich weiß nicht, was weiß ich, 20., 30. Auflage oder sowas zwischenzeitlich erschienen, oder 60., ne? Sieht jetzt auch anders aus. Jetzt steht da drauf Meyer Rienecker, früher war das nur der Rienecker, derselbe, der auch den Kommentar da geschrieben hat, ist das. Das ist eine Neubearbeitung, ja, aber das ist dieselbe Lexikon, eben nur ein paar Artikel ergänzt und überarbeitet. Also da ist das auch noch ein Bibellexikon, da lohnt sich reinzuschauen. Genau, das hier ist das Rienecker und Meyer. Dann gibt es hier ein Bauer, biblisch-theologisches Wörterbuch. Das hier ist jetzt stärker katholisch geprägt, sage ich vielleicht dazu. Das ist ja aber evangelikal geprägt. Das hier ist nicht direkt Bibellexikon, sondern eben Wörterbuch, wie sich das nennt. Hier werden bestimmte Begriffe, keine Orte und Namen, sondern Begriffe, aber wir wollen ja auch Begriffe lesen, wie Erlösung oder Glück oder Mann und Frau. Da findet man dann kurze Artikel darüber, was sagt die Bibel, aber die gehen auch über die Bibel hinaus, nennen auch ein bisschen systematisch, theologisch, also hier katholisch. Dasselbe ist dann hier auch, und zwar Regensburger Neues Testament, das ist ja ebenfalls Griech, das ist ebenfalls katholisch, und hier gibt es eben ein Wörterbuch, auch so eine Art biblisches Lexikon, nennt sich nur nicht so, das ist ein Zusatzband zu dieser Auslegungsreihe, und da sind dann auch bestimmte Begriffe mit vielen Bibelversen. Das ist also ein Zwischending von Konkordanz, Konkordanz ist ja nur eine Auflistung von Bibelversen, und Bibellexikon. Hier gibt es eine kurze Einleitung, und dann stehen einige Bibelverse abgedruckt mit Stelle dazu. Dafür ist dieses hier geeignet. Bibellexikon, auch noch hier ein drittes, das ist neu herausgekommen, Calver Bibellexikon. Es gab erstmal so ein kleines Calver Lexikon, das ist schon seit langem bekannt. Jetzt im letzten Jahr, glaube ich, ist dieses hier neu rausgekommen mit zwei Bänden, viel umfangreicher, 2003. Allerdings muss man hierbei wissen, das ist nicht an vielen Stellen nicht bibeltreu, bibelkritisch. Das muss man wissen, wenn man reinschaut. Aber genau, ja, bei den meisten Sachen, die rauskommen. Und hier einige Artikel, ihr merkt das auch, aber trotzdem lohnt es sich manchmal reinzuschauen als Vergleich. Und dann natürlich immer ein bisschen darauf achten, stimmt das wohl, was drin steht. Dann weiter, hier gibt es das Brockhaus biblisches Wörterbuch. Das ist so ähnlich wie dieses Blaue, was ich euch gezeigt habe, dieses Blaue. Nur dieses hier ist jetzt mehr evangelikal. Also auch hier sind dann wichtige Begriffe wie, hier sehe ich gerade, Lügen, Heucheln, Jünger, Herr, Geduld. Also hier auch. Hier nicht nur Bibelverse oder wie in dem Bibellexikon. Bibellexikon, nur was in der Bibel steht. Diese Wörterbücher versuchen neben dem Biblischen auch noch zu zeigen, wie ist das in der Theologie. Meinetwegen bei Luther, katholisch, evangelisch, wie gebraucht man diese Begriffe. Das ist in diesem. Das gleiche gibt es dann auch nochmal hier gebunden, das ist aber dann genau dasselbe. Dann ist dieses hier das bekannteste Wörterbuch fürs neutestamentliche Griechisch, nämlich das Koiné-Griechisch. Das ist von Walter Bauer, das ist also nicht dieses Bauer-Wörterbuch, sondern das ist hier das Wörterbuch zum Neuen Testament, das ist sprachlich. Das gibt es in mehreren verschiedenen Auflagen. Jetzt sagt ihr, ich kann aber gar kein Griechisch, weil hier steht Griechisch drin. Dafür sind diese Bücher aber ausgerüstet, weil sie eben daran denken, dass das nicht jeder kann. Und zwar, jetzt steht das in dieser Auflage gerade nicht drin. Doch, nein. Warum haben sie das in dieser nicht getan? Ein deutsches Wortverzeichnis, genau. Ja, aber es gibt eine neue Auflage, da steht das drin. Es gibt eine neue Auflage, da steht das drin. Also normalerweise gibt es einen Anhang und da steht dann das neue, das deutsche Wortverzeichnis. Das findet ihr aber auch hier bei diesem Begriffslexikon zum Neuen Testament. Gibt es in verschiedenen Ausgaben, hier mal so eins dick, dann mal zwei ist alles dasselbe. Begriffslexikon zum Neuen Testament. Hier sind die Begriffe auch auf Griechisch, aber eben auch auf Deutsch und ihr habt am Ende des zweiten Bandes, da steht dann ein deutsches Register und da steht dann, welches griechische Wort ist das und auf welcher Seite findet ihr den Artikel. Und diese Artikel sind so aufgebaut, dass dann erstmal steht, wie ist das in der Umwelt Israels benutzt worden, wie ist das Wort im Alten Testament benutzt worden und dann, wie ist es im Neuen Testament benutzt worden. Das heißt, diese Bücher sind auch eine Hilfe fürs Alte Testament. Hier steht zwar nur Neues Testament drauf, aber die gehen den Begriffen auch im Alten Testament nach. Jetzt sagt ihr euch, im Alten Testament hat man ja kein Griechisch gesprochen, sondern Hebräisch, das ist richtig. Aber das Alte Testament wurde sehr früh aufs Griechische übersetzt, nämlich die Septuaginta. Und dann geht man hier den Begriffen nach, wie sie im Alten Testament bei der Septuaginta benutzt worden sind. Und manchmal gehen sie auch auf hebräische Begriffe ein. Und in jedem Fall natürlich das Neue Testament. Dieses hier ist von einem Herrn Cohen herausgegeben und noch ein paar anderen Leuten. Es steht dann aber immer der Autor des Artikels, der, genau, der Verlag ist Brockhaus, ja. Und es steht dann immer der Autor des einzelnen Artikels, steht dann drunter. Also jeder Artikel vom anderen Leuten Menschen geschrieben. Dieses hier, in noch etwas ausführlicher, aber eben bibelkritisch, ist dieses hier. Jetzt habe ich nur ein Band mitgenommen, weil da werdet ihr heute Abend nicht reinschauen. Das ist jetzt so ähnlich wie einige der Kommentare. Dann wollt ihr nachschauen, was steht da über Freude, und dann habt ihr 50 Seiten über Freude mit vielen Anmerkungen. Der Philosoph hat das so gebraucht und der hat das so gebraucht und in der Schrift von dem außerbiblischen Schrift ist das so. Das heißt, dieses hier lest ihr wirklich nur nach, wenn ihr es ganz genau wissen wollt. Und ihr müsst daran sehen, manche der Begriffe, die hier drin stehen, sind von bibelkritischen Autoren. Und das hier, das ist, nein, eigentlich nicht. Es sind manche wenige Anklänge, weil vielfach die Autoren sich von dem auch unterstützen. Das merkst du, sie zitieren das sehr häufig. Aber allgemein, das hier sind evangelikal Gläubige, hier weniger. Zum Beispiel hast du auch Rudolf Bultmann. Wenn ich noch richtig in Erinnerung habe, Rudolf Bultmann hat beispielsweise einen Artikel über Wahrheit geschrieben, ne? Interessanterweise. Wobei das sicherlich keine Wahrheit ist, was dann da drin steht. Aber das ist natürlich für einfache festgeschrieben hier, ne? Etwas in Kurzform, an der Universität auch sehr weit verbreitet, sind diese Bände. Hier, exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament. Das ist jetzt kürzer, dieses Wörterbuch ist kürzer als dieses Begriffslexikon. Da sind die Artikel länger drin. Aber dafür findet ihr das schneller darin und es sind die verschiedenen Varianten stark gekennzeichnet. Also an der Stelle könnte es wahrscheinlich das bedeuten, an der Stelle kann es das bedeuten. Das ist evangelisch. Also der Kohlhammer Verlag ist meist kritisch, ja, gemäßig kritisch. Also das ist eigentlich nicht so stark wie manchmal bei dem Kittel. Das ist auch ein zweibändiges Werk. Hier ist genau dasselbe nochmal, dann eben nur in einer anderen Ausgabe. Das ist auch dasselbe. Da könnt ihr gleich nochmal nachschauen. Und dann habe ich jetzt euch noch mitgebracht, zur Vollständigkeit halber. Es gibt dann auch im Alten Testament das, wenn ihr das sucht, und wenn ihr im Alten Testament nicht Hebräisch könnt, dann empfiehlt sich eigentlich nur dieses Buch. Das sind zwei Bänden herausgekommen von vielen Auflagen. Ein theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament. Hier ist nämlich ebenfalls ein deutscher Register mit drin und dann findest du auch das entsprechende hebräische Wort dann wieder, was da gemeint ist. Und da steht dann auch ein längerer Artikel, was das wohl bedeuten kann. Wir müssen wissen, dieses hier ist auch gemäßig kritisch. Es gibt ein englisches, was nicht bibelkritisch ist, aber da müsst ihr gut Englisch lesen können. Das nennt sich Theological Wordbook of the Old Testament. Ist auch zweibändig, von einem Archer herausgegeben, aber das ist eben dann Englisch, ne? Ja. Okay. Oh ja, genau. Und hier, das ist auch empfehlenswert, nämlich die Elberfelder Studienbibel mit Sprachschlüssel. Die hat nämlich einen Anhang, da stehen erstmal Nummern überall dabei, und im Anhang, da steht dann überall darin, welches hebräische oder griechische Wort steht an der Stelle des Deutschen. Also das heißt, du hast erstmal den deutschen Text, und dann stehen da überall Schlüssel dabei, kleine Nummern. Und die Nummern findest du hinten wieder und dann wird kurz erklärt, was das bedeutet. Wer das Ganze noch etwas angenehmer haben will, dem empfehle ich das Bibelprogramm LBWin. Da kannst du nämlich dieses hier, so habe ich das, als Zusatzprogramm. Und dann hast du, das ist sehr schön, du hast im Text, du liest das, und dann brauchst du nur die Nummer anzuklicken und zack, sofort kommt dann eben die Bedeutung aus dem Griechischen und Hebräischen. Die ist natürlich nur als Einstieg geeignet, weil die viel, viel kürzer ist als die Wörterbücher. Und deshalb meinen Schülern sage ich mal so, jetzt wenn ihr wissenschaftlich zitieren wollt, dann müsst ihr natürlich auch diese Wörterbücher konsultieren. Und das ist auch gut, weil die sind genauer. Aber als Einstieg, wenn du mal schnell informiert werden willst, dafür ist das hier ganz gut. Ja, das ist jetzt also in Ordnung. Ich lasse die alle auf dem Haufen liegen und ihr könnt euch gleich darum streiten. Ich werde jetzt erstmal den Bibelvers nennen und dann werde ich die Worte verteilen, die ihr nachschaut, ja. Und versucht mal mindestens 2, 3 der verschiedenen Bücher zu konsultieren. Also mal ein Wörterbuch, mal ein Bibellexikon, um dann mal zu sehen, was da drin steht. Und dann könnt ihr das hinterher vorstellen. Ich habe den Text ausgesucht aus Lukas 24, Verse 44 bis 49. Vielleicht liegt das mal jemand vor. Lukas 24, Vers 44 bis 49. Ganz am Ende.
Thank you.
Gut. Gut. Ich nehme jetzt ein paar Begriffe raus. Normalerweise, wenn ihr eine Exegese macht, dann nehmt ihr nicht alle Begriffe, das ist wieder viel zu viel, sondern die ganz zentral. Aber um das mal einzuüben, nehmen wir hier eine ganze Menge der Begriffe mit drin. Ihr werdet schon merken, hier kommt ein bisschen die Bibelübersetzung mit, fällt da mit hinein, weil die Bibelübersetzungen eben immer voneinander abweichen. Aber fangen wir einmal an. Bei mir steht hier in Vers 44, das sind die Worte, die ich euch geredet habe. Hier steht was anderes, glaube ich. Da steht die Reden. Jetzt nimmt einfach mal jemand entweder das Wort Worte oder Reden, je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr habt. Fangen wir hier einfach an. Nimmst du das Wort bei dir, entweder der Wort steht oder Reden. Und dann wirst du schon nachsehen, bei dem Bibellexikon wirst du bei Reden wahrscheinlich nichts finden, bei Wort schon. Im Wörterbuch wirst du unter Reden etwas finden. Also ihr müsst auch manchmal so Synonyme suchen und dann sehen, ist das das Wort oder nicht, um dem nachzugehen. Dann will ich als nächstes einmal den Begriff Gesetz. Denn Gesetz taucht ja auch häufig auf. Dann willst du Gesetz machen. Dann will ich als nächstes den Begriff erfüllt. Also das kommt ja auch häufiger vor. Was bedeutet jetzt eigentlich erfüllt? Machst du das? Dann haben wir als nächstes die, ihr könnt dann anfangen schon, dann will ich als nächstes Propheten. Es wird von den Propheten gelesen. Wer ist das eigentlich? Was sind das für Leute? Propheten. Machst du das? Okay, dann kommen wir als nächstes. Und da habe ich bei mir den Begriff Verständnis. Da öffnete ihn das Verständnis, den Begriff Verständnis, ob du das findest irgendwo. Du kannst auch mal auch sehen, mit Verstehen als Grundform, Verständnis, ob du da etwas findest. Dann als nächstes die Schriften. Was ist das mit den Schriften? Hat das auf sich? Machst du das? Dann als nächstes Auferstehen. Auferstehen. Dann als nächstes Buße. Also es wird hierzu verkündigt, zur Buße. Also der Name soll verkündigt werden zur Buße. Buße machst du. Dann als nächstes haben wir verkündigen. Also verkündigen, Verkündigung machst du. Dann haben wir bei dir, sind wir bei den Völkern. Dann haben wir als nächstes die Zeugen. Also ihr seid Zeugen hiervon. Also es soll erstmal verkündigt werden allen Völkern. Da ist uns ja wichtig, was damit gemeint. Ist da jede Sprache mit gemeint? Ist da die Nation mit gemeint? Das wären ja die Unterschiede. Wo wir auch merken, heute ist Völker nicht ganz fest. Nicht? Also deshalb Völker. Und als nächstes wären das eben die Zeugen. Was heißt das, wenn wir Zeugen sind? Müssen wir das vor Gericht verantworten? Oder müssen wir immer davon reden? Müssen wir das unterschreiben? Was sagt das Begriff Zeuge? Dann haben wir jetzt in der nächsten Reihe mit Verheißung. Das haben wir, glaube ich, noch nicht. Nicht? Hier steht da, ihr seid Zeugen hiervon und siehe, ich sende auf euch die Verheißung. Was ist also Verheißung? Da könntest du nachschauen. Und dann haben wir bei Hans, sind wir jetzt bei der Kraft. Ihr werdet angetan mit Kraft. Das ist der Vers 49. Ihr werdet angetan mit Kraft aus der Höhe. Und jetzt gehen mir die Worte ja bald aus, die ich aufgeschrieben habe. Ich habe zu wenig aufgeschrieben. Dann dürft ihr euch einfach noch eins aussuchen, von denen, die ich genannt habe. Ich habe gesagt, Wort, Gesetz, erfüllt, Propheten, Verständnis, Schriften, Auferstehen, Buße, Verkündigen, Völker, Zeugen, Verheißung, Kraft aus der Höhe. Ja. Versucht einfach mal eins kennenzulernen, ein bisschen drin zu blättern und schreibt euch ein paar Gedanken raus, damit wir die dann austauschen können. Oder vielleicht überhaupt mal zu sehen, wie arbeitet man damit. Weil manche von den Büchern werdet ihr kennen, was nicht automatisch heißt, auch zu wissen, wie man richtig damit umgeht. Andere Bücher werden für euch neu sein, die werdet ihr bisher noch nicht in der Hand haben. Und dann ist es wichtig, einerseits sie einzuordnen, dafür habe ich euch ein paar Worte gesagt, ist das bibelkritisch, ist das bibeltreu, welche Hauptabsicht haben die verschiedenen Bücher. Der zweite Hauptgrund, warum wir das machen, ist, dass ihr lernt, einen Bibeltext zu erarbeiten ohne einen Kommentar. Weil manchmal kann der Kommentar dazu verführen, schon die Ideen, die darin stehen, einfach zu übernehmen. Und dann kann es besser sein, sich mal den Bibeltext selbst zu erarbeiten. Und das kann man tun, indem man unter anderem solche Wortstudien macht. Ihr findet hier, gerade in diesem Text, den wir gelesen haben, viele ganz wichtige Begriffe, die eben nicht unserem heutigen Begriffswerk entsprechen, die damals anders gefüllt sind, auch im biblischen Rahmen anders gefüllt sind, anders gebraucht worden sind. Und wenn wir die Bibeltextstelle richtig verstehen wollen, dann müssen wir ja nicht darauf achten, wie verstehe ich das heute in meiner Umwelt, in meiner Sprache, sondern ich muss erst einmal verstehen, wie ist das damals gemeint worden? Was sollte dieser Begriff ausdrücken? Und da helfen solche Wörter, Bücher, Lexika dazu, weil sie uns einführen in die Gedankenwelt der biblischen Zeit. Und deshalb eben das Nachlesen. Und ihr werdet merken, wenn wir das jetzt mal tun, ich lese nochmal den Text, den wir näher anschauen wollen, und dann gehe ich so rei durch die verschiedenen Begriffe. Und dann werden wir merken, dass der Text sich schon ein Stück weit besser aufschließt, dadurch, dass wir diese Begriffe näher definiert haben. Also, ich nehme erstmal nochmal meinen Zettel, damit ich meine Bibliothek noch habe, danke. Und ich lese das nochmal jetzt nach meiner Übersetzung. Lukas 24, Abvers 44. Er aber sagte ihnen, also Jesus sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, also Jesus auferstanden zwischenzeitlich schon, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnt in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters, ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Und ihr merkt, viele von den Begriffen, die jetzt drin sind, wenn wir die nicht richtig definieren, dann kommt was ganz anderes raus. Meinetwegen Zeuge. Was heißt Zeuge jetzt genau? Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe Aussagen vor Gericht an dieser Stelle. Heißt das, dass wir eben mit jedem darüber reden sollen? Wie ist das, wenn hier steht, damit ihr die Schriften versteht? Was sind die Schriften nun genau? Ist das die Bibel? Ist das alles, was geschrieben ist, also irgendwo? Oder was ist damit genau gemeint? Und das können wir ein bisschen besser verstehen, wenn wir jetzt mal in so ein Bibel, also Wörterbücher, Bibellexikon nachschauen. Fangen wir damit an. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte oder die Reden, die ich zu euch geredet habe. Da hatte jemand bei euch angefangen, ja, den Begriff, ja.
Also im Lexikon steht erkenntnismäßiges oder ein Blick auf äußere Dinge oder Sachen, von Dingen bewirkt. Oder als dynamisches Element Blick auf Sinn und Segen, um eine innere Mächtigkeit aufzurichten. Also das Wort, also in diesem Fall finde ich das also auch so sehen, dass das hier so im Rauch ist.
Ja.
Und im Wörterbuch stand dann drin, Wort, Gegenstand des Sagens, abhängig von Dingen, auch vom Haben oder vom Geben.
Ja.
Also als Auslegung oder Gegenstand der Erinnerung, der Sinn des Wahrnehmens,
ja,
des Verstehens oder nicht, des Annehmens, des Glaubens oder Wort kann sowohl Einzelbedeutung haben oder auch nebeneinander stehen. Also oder als Rede gelten, also dieses Wort, Wort des Kanzlers,
ja,
kann eine Rede sein, das kann auch ein einzelner Ausspruch sein.
Okay, das heißt, jetzt wird uns irgendwie so ein bisschen das Wort fällt deutlich, indem das, dieser Begriff Wort oder Rede hier steht. Hier wird auch stark auf den Inhalt hingewiesen, hast du gesagt, nicht? Also das heißt, das Wort sind nicht nur die Begriffe, sondern ist der Gedanke, der dahinter steht, den hat Jesus vermittelt. Darum geht es ihm. Wenn du jetzt noch in einem Wörterbuch nachschauen würdest, dann gibt es jetzt, würdest du sehen, es gibt mehrere verschiedene Begriffe für das Wort Wort. Es gibt nicht einmal den Begriff Logos, dann gibt es den Wort Rema zum Beispiel, und die bedeuten jeweils Verschiedenes. Das kann man im Deutschen ganz schwer ausdrücken. Da kannst du fast nur durch das Wörterbuch nähere Informationen finden, weil die Begriffe was ganz anderes meinen. Logos ist zum Beispiel für Jesus gebraucht, und das ist der Begriff am Anfang des Johannes gegeben. Das ist das Wort. Und dann finden wir das Wort Rema. Rema ist häufig das wirkmächtige Wort Gottes, in dem er schon das, was er sagt, auch tut. So könnte man das umschreiben. Das kannst du nicht an jeder Stelle so umschreiben. Und dann kommt es jetzt auch an welches Wort ist hier gemeint. Das kann man zum Beispiel, wenn man die Elberfelder Studienbibel dort nimmt, da findet man dann den Schlüssel und dann steht dabei, ah, hier ist Wort der Begriff. Und dann kann man sehen, welcher das umschreibt. Weil natürlich auch in den Lexikonartikeln, da findet man das Wort Wort jetzt in allen möglichen Varianten, wie er in der ganzen Bibel vorkommt. Und jetzt müssen wir herausfinden, was ist der hier gemeint ist. Und manchmal sehen wir es aus dem Kontext, manchmal dadurch, indem uns ein Hinweis gewinnt, einem der Werke, hier meint es das, da meint es das. Ich habe das vorhin gesagt, das merken wir auch im Deutschen. Ein deutscher Begriff sagt nicht an jeder Stelle zu jeder Zeit dasselbe aus. Nehmen wir den Begriff Horn. Nicht? Horn kann jetzt bedeuten, ich wohne in Horn, Horn Bad Meinberg, ne? Da wo wir heute gewesen sind. Das kann einer Begriff sein. Es kann auch sein, zum Beispiel, Horn ist das, was ein Tier hier hat, ne? Das sind die Hörner. Es kann auch das Horn sein, tot, 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 oder das Posthorn, ne? Das ja auch Symbol ist und Musikinstrument ist. Und alles ist Horn. Und ich erkenne, was das Wort Horn bedeutet, aus dem Kontext. Wenn ich jetzt sage, ich wohne in Horn, dann ist jedem von euch klar, ich wohne nicht in den Horn des Tieres. Ist ja ganz klar. Wenn ich jetzt sage, dass mit dem Horn bin ich aufgespießt worden, dann wird es nicht die Stadt sein, das ist ja ein Instrument sein, sondern wahrscheinlich das Horn des Tieres. Hier merken wir, nur durch den Kontext, das Wort selbst ist das Gleiche. Durch den Kontext können wir erschließen, was damit gemeint ist. Und das ist natürlich auch im biblischen Umfeld so, nur müssen wir da ein bisschen genauer darauf achten, weil wir leben nicht in derselben Umwelt wie die Leute damals. Aber für die Leute damals war vollkommen klar, das Wort bedeutet genau das. Und das müssen wir uns erschließen. Ja, ich glaube, es gibt da so im Alten Testament eine Stelle, die eben davon redet, dass er eben solche Hörner da gehabt hat, wo man nicht ganz... Ja, genau, die gibt es auch. Das sind auch noch andere Hörner, nicht? Wieder andere Hörner.
Ja, das ist gerade der Fall, wie man ja. Das falsch versteht.
Missverstanden, ja.
Ich glaube, gibt es das auch.
Ja. Aber vielleicht bleiben wir nicht bei meinem Beispiel mit den Hörnern, das war nur ein Beispiel, um zu zeigen, wie vielfältig so ein Wort gebraucht werden kann, sondern kommen wir vielleicht zurück zu einem Bibeltext. Und da hätten wir jetzt das Wort ein bisschen geklärt. Also wenn hier Jesus von den, dies sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, ist gemeint, nicht nur, dass er Verben und Substantive, meine ich, aneinandergereiht hat, sondern hier wird gemeint, ich habe euch mein Vermächtnis gegeben. Ich habe euch das gegeben, was Gott mir anvertraut hat. Das ist das, was damit gemeint ist. Und dann kommen wir weiter. Die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, auf das alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses steht. Also bleiben wir mal den Gesetz. Gesetz war ja der nächste Begriff, ne?
Also,
ihr könnt euch ergänzen.
Ja, also erstmal habe ich in dem Bibellexikon nachgeschlagen, über das Gesetz, da steht natürlich ganz viel,
viel
und ja. Auch allgemein. Ja, Gesetz regelt die Ordnung in einer Gemeinschaft zwischen den Menschen und im Besonderen jetzt, wenn davon Gesetz die Rede ist, die Ordnung, oder ist dieses Gesetz eben von Gott gegeben? Das ist so das Besondere an diesem Gesetz. Und in diesem Wörterbuch, nein, und dann stand da noch, dass das eben von diese zwei Grundgesetze gibt, einmal den Dekalog, also die 10 Gebote und das Bundesbuch 2. Mose 20, 22, was dann auch als Gesetz
ja.
Bezeichnet wird.
Mhm. Und hier kommen wir jetzt schon auf eine wichtige Spur, weil die Frage, die sich an dieser Stelle hier stellt, ist, wieso, Jesus sagt ja, das ist euch erfüllt, was im Gesetz des Mose steht. Deswegen, ja, in 10 Geboten, was ist denn da erfüllt? Da steht, du sollst nicht töten. Ja, wie ist denn das erfüllt in Jesus? Und dann merken wir, hier kann Jesus, wenn er sagt, was im Gesetz steht, kann er nicht damit meinen, die 10 Gebote. Er muss was anderes damit meinen. Wir stellen uns die Frage, was?
Also,
und dann...
Das ist mir jetzt eben auch gekommen. Ich meine, ja. Jetzt müsste man ja wahrscheinlich gucken, was steht da jetzt in
genau.
Den Texten, um dann zu gucken, was heißt das?
Richtig. Und das ist natürlich eine längere Aufgabe. Ihr merkt, die Zeit geht ziemlich schnell vorbei. Und ihr werdet auch sehen, ihr lest dann im Bibelexikon viele Dinge, die zutreffend sind und die auch unseren Horizont erweitern, aber die nicht alle auf diese Stelle anzuwenden sind. Weil da ist zum Beispiel auch die Gegenüberstellung von Gesetz und Evangelium oder die Wirkung des Gesetzes, die uns verurteilt und unsere Schuld vor Gott zeigt. Das ist alles richtig. Nur, das ist nicht der Aspekt, der hier eine Rolle spielt. Hier spielt der spezielle Aspekt eine Rolle, Gesetz Moses. Und da hast du zu Recht gesagt, Gesetz Moses kann Verschiedenes bedeuten. Nämlich, erst einmal Dekalog. Dann hast du gesagt, das Bundesbuch. Und dann gibt es eben noch andere Bedeutungen. Wenn man jetzt weiterlesen würde, würden wir die auch rausfinden. Ich weiß nicht, hast du noch was rausgefunden?
Ja, Gesetz ist gleichgestellt im Hebräischen mit Tora.
Ja.
Die Tora ist die Wurzel eigentlich und gibt den Sinn für Lehren, Weisen und Unterweisen.
Ja.
Also eine Lehre, die den anderen eine Erwartungshaltung gibt, aber auch eine Bereitschaft zum Lernen.
Ja.
Und es sollen Lehrer da sein, die das Gesetz lehren.
Mhm.
Eine Lehre ist, sondern eine göttliche Weisung.
Okay.
Wirklich aus eine Willensäußerung Gottes ist, der Ausdruck der Gnade Gottes ist und die Quelle allen Lebens.
Ja. Okay. Jetzt haben wir ja von mehreren Sachen, die wichtig sind. Nicht? Es beinhaltet Gesetze der Bibel, meint immer nicht Staatsgesetz von Menschen überlegt, sondern von Gott gegeben. Er ist der Gesetzgeber letztendlich. Dann haben wir auch gesehen, es soll gelehrt werden. Es hat also mit Lehre zu tun. Das haben unsere Gesetze ja meistens nicht. Ich meine, es sei denn, du studierst Jura, aber sonst wird das ja nicht gelehrt. Das steht einfach fest, musst du dich dran halten. Hier merken wir auch, was mit Leben zu tun. Also das Gesetz ist nicht nur da, Sachen zu verbieten, sondern dir richtiges, wahres Leben zu ermöglichen. Und jetzt merken wir, wenn hier steht, dieses Gesetz ist eben gar nicht nur das Gesetz, was wir heute denken. Und wenn wir jetzt noch weiter lesen würden, da müssten wir eben noch länger zu brauchen, dann würden wir merken, Gesetz des Mose bedeutet auch eben die ganzen fünf Bücher Mose, die werden nämlich auch als Gesetz Moses bezeichnet. Und das ist nämlich nicht Gesetz im Bundesbuch, nicht das Gesetz in dem Dekalog, sondern das Ganze. Und dann merken wir, jetzt wird plötzlich auch klar, warum das nämlich vorhergesagt ist. Dann merken wir nämlich, ist wieder die Verbindung, die wir gerade gehört haben, zu Abraham. Denn in 5 Büchern Mose steht ja über Abraham und die Verheißung, dass Gott einen senden wird und die ganzen Völker segnen wird. Und das ist erfüllt. Und deshalb kommt hier, was erfüllt worden musste aus dem Gesetz des Mose. Damit ist nicht die 10 Gebote gemeint, sondern damit ist gemeint, was in den 5 Büchern Mose steht. Und das haben die Juden damals auch als Gesetz bezeichnet. Also diese Gesamtheit, weil es eben nicht nur um Verbote geht, sondern wie du zu Recht gesagt hast, es geht darum, wie können wir richtig leben. Und da gehören die ganzen Sachen der 5 Bücher Mose dazu. Ja, und solche Sachen bekommen wir raus, wenn wir dann eben in solchen Wörterbüchern lesen und in den Lexika lesen. Das kann manchmal eine Zeit lang dauern, aber manchmal ist es ja auch ein Gewinn, neben dem, was ich jetzt speziell für diese Stelle brauche, mal so einen Überblick zu gewinnen, was die Bibel über das ganze Thema zu sagen hat, auch wenn es nicht nur an dieser Stelle ist. Ja, dann kommen wir weiter. Und in den Propheten. Propheten.
Ja, ich habe einmal versucht, in den großen Kindern das zu suchen.
Ja.
Der Kopf, der hat schon wieder weggelegt.
Ja.
Das sind 100 Seiten.
Aber ja.
Nicht überhaupt nur von Worte, weiter nicht.
Ja.
Keiner unterhält gar nichts. Von daher lohnt sich das eigentlich für normale Bürger überhaupt nicht. Bei dem Bauer ist es ähnlich. Das ist auch von Wörter mit.
Ja. Aber lest es doch ein bisschen vor, wenn du gerade offen hast, oder schon wieder zu. Ja.
Es gibt dann noch ein katholisches Ding,
ja.
Aus dem Herbert. Und ja,
Herbert ist grundsätzlich ein katholischer.
Ja,
ja.
Oder ein säkularer?
Nein, katholischer.
Und der hat also so ein bisschen auch was versucht, Verschiedenheit und Einheit des Prophetentums im Alten Testament, Stellung der Propheten zu den anerkannten Werten, persönliche Schicksal der Propheten, die Berufung, die Botschaft, Prüfung, der Tod. Interessanterweise sprechen die dann auch von den Propheten und die neue Heilsökonomie. Und die gehen dann auch darauf ein, zu dem, auf das Neue Testament, die Erfüllung der Weissagung. Und dieser in der neuen Heilsordnung. Um Jesus, überhaupt Jesus, und ja, das fehlt dann auch. Für mich war dann noch dieses, das ist ein weltliches Buch, Rekam, die versuchen das von einer völlig anderen Seite zu sehen, meine ich jedenfalls, dass sie also einmal den Begriff definieren, dann literarische Propheten und Geschichte der Schrift, Entdeckung der Eschatologie, Ablehnung, Anerkennung und Hintergründe. Und dann kommen wir jetzt in einem wichtigen Punkt zu den Propheten im Neuen Testament.
Also hier muss ich dazu sagen, hier steckt ein evolutionäres Geschichtsbild eben dahinter. Und da, das ist eben das Typische, was auch in der Religionswissenschaft häufig gebraucht wird, da sagt man, auch bei den biblischen Propheten, erstmal gab es keine schriftliche Überlieferung, die wurde erst später erfunden. Und durch die mündliche Überlieferung, so wie bei Stille Post, hat sich sehr, sehr vieles verändert. Und deshalb auch Entdeckung der Eschatologie. Das heißt, die Propheten haben erst die Zukunft entdeckt. Nicht Gott hat es ihnen geoffenbart, sondern irgendwann ist ein Prophet auf die Idee gekommen, ich könnte doch mal was über die Zukunft vorhersagen. Und dann hat er das aufgeschrieben. Und das ist eben dieser Gedanke der evolutionären Entwicklung in dem Prophetentum. Der ist hier vertreten in diesem Band. Das ist typisch, das ist eben jetzt kein kirchlicher oder frommer, weder katholisch noch evangelisch.
Ja.
Genau. Ich meine, manche Sachen sind interessant, einfach mal zu hören, was ihr denken. Ja. Aber ihr dürft jetzt nicht meinen, dass das unbedingt biblisch sei. Nicht? Ja.
Also am besten fand ich immer noch
im Rockhaus, im Englischen, ja. Da geht er, der hat also im Laufe des ganzen Wörterbuches immer ganz bestimmte Prinzipien. Einmal Wortbedeutung, Begriff in der Bibel und dann Begriff heute.
Ja.
Und in der Wortbedeutung schreiben die das hebräische Wort für Prophet Nabi. Das Gute ist, dass die auch hier in Klammern immer wieder in der Griechisch oder Hebräisch dahinter schreiben.
Ja.
Bedeutet so ursprünglich der Gerufene. Ein Prophet ist also nicht einfach ein Weiser, wie der moderne Sprachgebrauch nahelegt, sondern ein von Gott Gerufener. Später wurde Nabi aktiv als der Rufer, Verkünder, verstanden. Zu Verharren des Propheten Moses, weil er dessen Worte sprach und weiter sagt. Auch das Griechische, worum es bei uns geht, Prophet selbst meint zunächst nicht den Vorhersager, sondern den Sprecher anstelle eines anderen. Das ist also ja sehr einfach ausgedrückt. Ich meine es für uns immer noch selbst.
Ja. Ich meine, das ist auch wichtig, wenn wir sehen, Prophet ist eben auch im Alten Testament manchmal jemand, der einfach in die Situation hineinspricht. Nicht die, zum Beispiel nehmen wir den Nathan, der zu David kommt, der sagt nichts über die Zukunft. Der erzählt einfach eine Geschichte, aber Gott hat ihm geoffenbart, dass David eine Sünde getan hat. Das ist das Besondere. Ne? Ja. Und wenn wir hier sehen, in dem Sinne, erstmal wird uns jetzt plötzlich klarer, was dieser Begriff Prophet hier meint. Wenn hier steht, was bei dem Gesetz steht, was bei den Propheten steht, dann müssen wir wissen, das Alte Testament wurde bei den Juden in drei Teile aufgeteilt, nämlich Gesetz, Propheten und Schriften. Deshalb werden hier nämlich auch noch die Schriften erwähnt, oder die Psalmen werden hier jetzt noch besonders erwähnt. Und die hat man eben aufgeteilt, also die Propheten waren eben die großen Propheten, die wir kennen. Man betrachtete aber auch zum Beispiel Mose als Propheten im Judentum. Also das heißt, nicht nur die, die jetzt die Zukunft vorhersagen, wie wir uns das vorstellen, sondern auch Leute, die einfach durch die Gott in besonderer Weise spricht, die waren Propheten. Und die Schriften, das waren eben sowas wie die Sprüche zum Beispiel. Sprüche, die hat man als Propheten, als Schriften angesehen, auch die Psalmen hat man als Schriften angesehen. Das waren also die übrigen. Ne, die Schriften.
Also damals Bücher zum Beispiel Propheten.
Genau, ja. Okay, das war die große Aufteilung. Vielleicht, ich weiß nicht, sollen wir an dieser Stelle einfach einen Einschnitt machen und sagen, hier machen wir Schluss? Ja? Ja, gut. Ja. Jetzt ist nur die Frage, sollen wir morgen noch ein bisschen weiter austauschen über die Worte, die ihr herausgefunden habt? Ein bisschen machen. Braucht ihr dazu die Bücher noch, die ihr habt? Habt ihr da bei euch ein paar Sachen notiert? Ja. Das heißt, bei den Büchern, die wir nicht mehr brauchen, die sollte mir gerade jetzt jemand mithelfen, mit hochzutragen, denn die Schüler brauchen die heute Abend vielleicht noch. Es sind gerade ein paar Schüler, die sind in der Exegese oben, die haben schon flehentlich gefragt, dass ich die wieder hochbringe, sonst fehlt ihnen. Was ja für uns auch durchaus wichtig ist, zur Kenntnis zu nehmen, gerade in dem Gerede heute zu sagen, alle Religionen sind gleich, zu merken, hier ist ein wichtiger Aspekt, der so in einer Religion nicht wiederzufinden ist.
Und dann würde ich noch einen Satz sagen, wie intellektuell der Tod manchmal verdrängt wird, von zum Beispiel von Epikur, das ist ja glaube ich irgendwie ein alter Grieche, solange wir da sind, ist der Tod nicht da. Und wenn der Tod da ist, sind wir nicht mehr. Und das ist keine auch nicht intellektuell befriedigende Frage, der Auferstehungssehnsucht letztlich der Mensch hat, weil wir haben ja gute Vorfahren, Adam und Eva waren im Paradies und hatten zunächst mal die Wissen.
Ja. Und eben diese Sehnsucht oder dieses Wissen, könnten wir auch sagen, über das eigene Leben hinaus, das ist auch etwas, wo Anthropologen, Soziologen uns darauf hinweisen, dass das typisch menschlich ist. Das ist in allen Kulturen, egal wo wir sind, ist diese Sehnsucht da, die sich nur unterschiedlich ausdrückt. Die einen drücken das dann aus in der Form der Reinkarnation und sagen, ja, das muss man wieder auf die Erde kommen. Bei den anderen werden dann die Menschen zu Göttern. Und in der Bibel wird uns darauf hingewiesen, wo ich meine, dass es das Zutreffende ist, dass es diese Auferstehung gibt und dass wir in einer anderen Form, aber bei Gott leben werden als Menschen. Menschen in anderer Form, nicht im sterblichen Leib, aber mit einem anderen Körper. Und es ist ja wichtig, auch sich mal über solche Worte Gedanken zu machen, denn sonst kann es dazu kommen, wenn wir ein paar Jahre Christen sind, dann lesen wir darüber hinweg. Bei Auferstehung fällt uns gar nicht mehr auf, wie revolutionär und besonders dieser Gedanke eigentlich ist, was da alles drin steckt. Das merkt ihr, wenn ihr mal mit einem ganz normalen Menschen sprecht. Beim ganz normalen Menschen, wenn ihr sagt, ja, der steht auf, ja, das tue ich jeden Morgen. Wenn ich aus dem Bett aufstehe, stehe ich auch auf. Das ist ja das im semantischen Sinn. Also das eigentliche Wort sagt nichts anderes, als du liegst und du stehst auf. Das ist Auferstehung oder Aufstehen. Nicht? Aber hier ist ja was ganz anderes mit gemeint und für uns als Christen ist das sofort klar. Für einen normalen Heiden, der muss das erstmal zuordnen können. Wenn der so ein bisschen vorgebildet ist, mal ein bisschen was gehört hat, dann nach einer Auferstehung, alles doch Jesus und so, nicht? Dass das mit seinem Leben zu tun hat, ist dann auch noch weiter entfernt, aber...
Ist das theologisch üblich oder falsch? Unterscheidet man zwischen Auferweckung der Toten, zum Beispiel Jüngling zu Neinlingen, Töchterlein und Lazarus, zur Auferstehung?
Ja.
Auferweckung heißt nach einer gewissen Zeit wieder sterben, und Auferstehung ist das Thema des ewigen Lebens ohnehin.
Könnte man sagen. Ja, könnte man sagen. Ja, ja. Nein, ist nicht. Ist nicht. Also das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, der auch noch in den Unterschied der beiden Worte besteht, liegt darin, das eine betont mehr die Sichtweise von der Person auf, aus, die es betrifft, und das andere mehr die Aktivität dessen, der das macht. Also Auferweckung, das kann ja die Person nicht selbst. Das ist wie einer, der schläft, da kommt ein anderer und weckt ihn. Auferstehung kann dasselbe bezeichnen aus der Perspektive dessen, der eben aufersteht, dass derjenige, der sich verändert. Also von daher, die eine Sache ist richtig, in den meisten Fällen wird es gebraucht für denjenigen, dem irdisches Leben zurückgegeben wird, das ist die Auferweckung, und Auferstehung wird in den meisten Fällen gebraucht als die Verwandlung des Leibes als in den Ewigkeitsleib. Aber ist auch noch der Aspekt drin, einmal die Position dessen, der das bewirkt, und andererseits dessen, an dem es geschieht.
Und so können ja der Vater den Sohn auferwecken.
Genau. Ja. Richtig, ganz genau. So könnte man, das wäre eben sehr semantische, sprachliche. Ja. Mhm. Gut, dann hatten wir noch ein paar andere Begriffe. Buße hat auch noch jemand nachgeschaut, ne?
Ich habe nicht nachgeguckt, aber da haben wir auch so gesehen, Buße ist Reue. Also, wir haben es so aufgeschrieben, dass Buße und Reue eng zusammengehören.
Ja.
Das ist auch so gut,
ja. Ja.
Sünde.
Ja.
Vor Gott und.
Es war ja ganz interessant, auch in dem Buch, in dem ihr nachgeschlagen habt, da steht ja der Begriff Buße unter nämlich einem anderen Stichwort noch, nicht?
Also noch aufgeschrieben, das ist der wohl umfassendste Begriff, weil er immer den Glauben mit einschließt.
Ja, Also das ist auch für uns wichtig, gerade wenn wir mehr einen katholischen Hintergrund haben, dann ist ja Buße mehr so die Bußleistung. Ich gehe irgendwo hin und mache meine Gebete da, das ist Buße. Das ist ja aber in diesem Sinne eigentlich nicht. Das steht bei euch ja auch in dem Buch unter dem Stichwort Bekehrung, nicht? Da steht Bekehrung als deutscher Überbegriff und dann Buße als einer der Unterbegriffe. Und das zeigt uns, welche enge Verwandtschaft das ist. Buße bedeutet eben nicht irgendwie büßen für etwas, ich leide für eine böse Tat, sondern Buße meint im biblischen Sinne, ich erkenne, dass es falsch war und ich kehre um. Ich gehe in die andere Richtung, ich verändere mein Leben. Das ist ja nicht so, der geht weiter, jetzt habe ich was Böses getan, ich bezahle dafür und mache weiter. Das ist nicht die Buße im biblischen Sinne. Buße hat viel mit, wie gesagt, mit Reue zu tun, mit Umkehr, mit Bekehrung zu tun. Und das müssen wir auch sehen, wenn das hiermit erwähnt wird, nicht? Also, und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden. Das heißt, Buße eben nicht in dem Sinne, wie wir heute reden, von Verkehrsbuße oder so, ne? Das heißt, du bezahlst ein Geld und dann ist vorbei. Das ist gerade nicht das, was die Bibel darunter versteht. Ja.
Als Kind bin ich auch durch gewesen und dann musste ich auch beichten, Luftbeichten ansprechen. Und dann kam dann die Gebet hinterher. Drei Vater unser und drei Jesus, das Maria und andere.
Ja, das kann man doch aufrechnen, wie viel das dann wert ist. Und so. Ja, und zur Zeit Luthers, was ihn ja aufgeregt hat, war, da gab es sogar Leute, die haben Buße getan, bevor sie die Sünde getan haben. Also das heißt, die haben erst ihre Ave Maria gebetet und danach haben sie miteinander runtergeschlagen. Ne? Ja, da war das schon vergeben. Was natürlich merkt, wie absurd das ganze Denken dabei ist, weil das Biblische meint ja gerade, ich bereue das, ich erkenne, dass es falsch ist und jetzt will ich mich innerlich verändern. Und dann merkt man, dass man vollkommen pervertiert. Es geht darum, die Leistung. Nicht? Jetzt habe ich bezahlt, jetzt kann ich auch sündigen. Das ist noch, ja. Und das ist natürlich gar nicht das, wie es biblisch gedacht ist. Übrigens auch nicht, wie die katholische Kirche es ursprünglich wollte, aber es gibt noch einen großen Unterschied von dem, wie es praktiziert wird in der Gemeinden und dem, was der Vatikan sich ausgedacht hat. Das sind noch zwei verschiedene Sachen. Ursprünglich wollte man das natürlich nicht so haben, aber in der normalen Bevölkerung verstand man das dann so. Ne? Ja, dann haben wir dann noch ein paar Begriffe gehabt. Ich habe es mal sehen, was haben wir denn da noch? Da die Zeugen. Kann sich noch jemand erinnern? So. haben eine eigene Bedeutung in der Bibel und die müssen wir erstmal wahrnehmen, damit wir verstehen, was gesagt werden soll. Sonst kommen wir zu vorschnell dahin, die in unserer Alltagssprache zu übernehmen. Und dafür sind so Wortstudien ganz gut, ne? Genauer hinzuschauen. Dann hatten wir auch beispielsweise noch die Völker gehabt.
Ich hatte das biblische Wörterbuch, das kleine Gelbe.
Ja.
Und das biblische Wörterbuch unterteilt den Begriff Völker in drei Gruppen. Einmal die Wortbedeutung, der Begriff in der Bibel und der Begriff Volk.
Mhm.
Wo bestimmte Leute aus der Volksgemeinschaft herausragen, als Herrscher, Priester und so weiter, da bekommt das Wort Volk den Sinn von das übrige Volk oder das einfache Volk.
Mhm.
Also dieser Unterschied wird schon mal gemacht und auch erklärt. Die Erwähnung Israels aus der Schar der Völker hat dazu geführt, dass der Ausdruck die Völker einen negativen Klang bekam. Die übrigen Völker, die nicht mit Gott im Bund stehen.
Mhm.
Luther hat bei seiner Bibelübersetzung an vielen Stellen das Wort Heiden benutzt für Völker. Und da müssen wir auch sehr vorsichtig sein, es führt nämlich sehr leicht zu einem Missverständnis, denn für uns sind die Heiden oft die Nichtchristen.
Mhm.
In der Bibel geht es aber um Nicht-Israeliten oder Nicht-Juden. Und der Begriff heute, die Berufung aller Völker im Evangelium bedeutet, dass die Wahrheit Gottes in allen Kulturen Wurzeln schlagen will und nicht nur in Europa.
Ja, danke. Und dann merken wir, wiederum hilft uns das ein Stückchen weiter, wenn hier davon geredet wird, das soll unter allen Völkern oder sie sollen zu den Völkern gehen, wer damit eigentlich angesprochen ist. Wir könnten dem jetzt noch weiter nachgehen, es gibt ja noch andere Wörterbücher, die sich dann damit beschäftigen, was qualifiziert nun ein Volk, was macht es zum Volk, eben sagen wir die einheitliche Regierung, die einheitliche Kultur, die einheitliche Sprache, dem könnten wir nachgehen, machen wir hier nicht. Interessant fand ich auch noch den Hinweis, der ja in dem Wörterbuch dann stand, hat gesagt wird Völker, Heiden und Griechen. Das ist, müssen wir auch immer im Kopf behalten. Viele langjährige Bibelleser wissen das ja, machen das automatisch. Aber wenn ein normaler Mensch das liest, der liest dann Griechen, dann denkt er ja, warum sind denn jetzt die Griechen erwähnt und die Juden erwähnt? Was wird mit uns? Die Deutschen auch erwähnt. Ne? Und da merken wir, die Deutschen sind hier Untergruppe von den Griechen. Das sage ich, ich bin doch kein Grieche. Ne? Aber das ist eben dann einfach bloß in dem Unterschied von dem Juden und dann mit Griechen waren hier einfach mal alle Heidenvölker gemeint und die Griechen halt als damaliges herausragendes Kulturvolk. Und tatsächlich stützen wir uns heute auch in unserer Philosophie und vielen Sachen unserer Fremdworte auf griechische Kultur. Aber das ist eben der Hintergrund. Da merken wir wieder, es ist wichtig, genau hinzuschauen, was das Wort bedeutet. Grieche ist eben nicht Grieche im heutigen Sinne. Ne? Und das ist interessant, dass das Wörterbuch auch darauf hinweist, dass Grieche manchmal einfach ein Äquivalent ist für die Völker oder für die Heiden. Ja. Dann waren noch ein paar andere Worte, aber wollt ihr da noch was zu sagen hier, was Sie herausgefunden haben? Nicht? Dann lassen wir das hier mit und schließen ab und kommen zurück zum...
Dieser Podcast,
ja.
Ja. Also da stört mich so ein bisschen, dass das immer in der Zwischen den anderen hier geschrieben steht. Welche Sprache ist das überhaupt? Ich kenne die nicht.
In Griechisch wahrscheinlich.
Griechisch, ja. Und das liest sich voll schwer. Ne?
Ja.
Wenn ein Satz in der einen Wort in Griechisch ist, dann kommt das wieder
ja.
In den Deutsch.
Ja.
Schwierig.
Ja. Da merkt man, dieses Buch wendet sich eben an die Leute, die schon ein bisschen Griechisch können, aber es ist auch lesbar für einen, der nicht Griechisch kann. Und da muss man einfach das ignorieren, was da steht. Diese griechischen Schriftzeichen einfach ignorieren, drüber hinweglesen, sich nicht viel Gedanken machen, weil sonst wird es mühsam zum Lesen. Einfach drüber hinweglesen und dann setzt du dort ein das deutsche Wort. Meistens steht ja das deutsche Wort dahinter oder oben drüber und dann einfach das Griechische weglassen. Das ist eine Zusatzinformation für den, der Griechisch kann, und dann ist es sinnvoll, das macht es schwierig. Und dieses Wörterbuch, was du hast, da merken wir auch schon, das geht dann noch eine Stufe weiter, tiefer als das Lexikon, was du jetzt gehabt hast. Das ist dann kürzer, knapper, da kann man sich schneller informieren. Wenn man jetzt ein Wort genau wissen will, dann kann man da reinschauen. Wenn man es noch genauer wissen will, dann nimmt man diesen 9-10-bändigen Kittel, das ist dann so viel, ne? Da ist das dann noch genauer. Aber da müsst ihr dann eben auch mal 20, 30 Seiten, so DIN A4 Seiten durchlesen, bis ihr dann wisst, was das Wort bedeutet. Also es kommt immer darauf an, wie tief, wie intensiv will ich mich damit auseinandersetzen. Und wer das dann noch intensiver tun will, der schaut dann in der Bibliothek nach, da gibt es dann so Monographien nur über ein einziges Wort. Ne? Also das heißt, ein Buch von 200, 300 Seiten nur über ein einziges Wort, was das überall in allen Formen und was weiß ich bedeuten kann. Ich hatte einen Professor in Basel an der Universität, der hat unter anderem auch dieses Handwörterbuch, hallo, der hat auch unter anderem dieses Handwörterbuch zum Alten Testament herausgebracht, was ich euch mitgebracht habe, der Jenny, nicht? Der ist Professor in Basel, und der hatte ein ganzes Buch darüber geschrieben, nur allein über das Waff. Also nur über einen Buchstaben in dem hebräischen Alphabet, überall, wo das vorkommt und wo es mal an ein Wort dran geklebt wird, wo es dann losgelöst davon ist, in welchen Bedeutungen das alles gebraucht werden kann. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, wahrscheinlich ist der Interessenskreis für diese Fachuntersuchung ziemlich gering. Ne? Also ich würde euch das dann nicht unbedingt empfehlen. Da muss man schon sehr, und er hatte damals, ich hatte mich mit ihm unterhalten, es waren die Anfänge der Computertechnik, und habe ich ihn gefragt, warum er das denn nicht mit dem Computer macht. Erstmal alles raussucht, er hat das alles per Hand durchgesucht, das ganze Alte Testament Hebräisch, alles durchgesucht, wo überall der Buchstabe vorkommt, das alles analysiert, und dann sagt er, ja, er hat das hinterher miteinander verglichen, Computeranalyse und seine, und hat festgestellt, dass der Computer an zwei Stellen nicht das herausgesucht hat, wo er noch rausgekommen ist, per Hand. Ne? Also, so wichtig war ihm das, und da muss ich sagen, das habe ich nicht ganz nachempfinden können, so, ne? Diese Begeisterung dafür, aber da gibt es dann also noch Monographien für einzelne Worte. Es gibt Leute, die schreiben eine Doktorarbeit über einen einzigen Begriff aus dem Neuen Testament. Nicht? Da findet ihr das noch ganz intensiv. Aber sagen wir sonst, in den meisten Fällen genügen diese Bücher schon, die ihr habt, und das, was du da hast, gab es irgendwie auch schon über jeden Begriff. Dann meinetwegen 3, 4, 5 Seiten, und das ist ziemlich dicht geschrieben und intensiv. Dann steht da bei den griechischen Philosophen, bedeutete das Wort das, in der Umwelt des Neuen Testaments das, im Alten Testament das, und dann wird manchmal noch unterschieden, bei Paulus das und bei Lukas das, und also das ist dann schon relativ intensiv. Ja. Einige der Bücher haben wir hier noch liegen. Schaut ruhig mal rein, macht euch ein Bild davon, dass wenn ihr das zu Hause mal braucht, wisst, wo ihr danach suchen könnt.